Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
35 Grad. Wer hat da schon Lust zu kochen? Und der Appetit ist sowieso irgendwie verschwunden. Also ess mal lieber schnell ein Eis oder trinken nur einen kalten Kaffee oder wir lassen das Mittagessen gleich ausfallen. Unser Körper reagiert auf Hitze erstaunlich klug. Er spart Energie, er verändert den Appetit, er versucht sich selbst runterzukühlen. Nur unsere Ernährung spielt da oft nicht mit. Die Sommer werden länger, heißer, extremer und das alles ist eine große Belastung für unseren Körper. Höchste Zeit also, dass wir nicht nur darüber reden, wie viel wir trinken, sondern auch darüber, was wir essen sollten. Mein heutiger Gast beschäftigt sich genau damit seit über 10 Jahren. Unter Hashtag Gut bei Hitze sammelt sie Rezepte, die den Körper erfrischen, satt machen und gleichzeitig voller Geschmack sind und auch noch einfach zu kochen sind. Daraus ist jetzt ein Kochbuch entstanden. Sie ist Journalistin, Kulinarikexpertin, Bestsellerautorin und zeigt, wie Genuss und Gesundheit selbst bei über 30 Grad perfekt zusammenpassen. Herzlich willkommen, liebe Katharina, bei uns im 18. Stock.
Dankeschön.
Das im 18. Stock sage ich jetzt nicht einfach so, sondern du weißt es ganz genau, du hast mitgezählt.
Es sind sogar 19.
19.
Wenn man zuerst eine Obi muss, dass man wieder aufkommt.
Im Stiegenhaus und wir hätten uns eigentlich keinen besseren Tag für dieses Thema aussuchen können, als einen Tag, wo es, glaube ich, 35 Grad hat. Im Stiegenhaus hat es gefühlt 40.
Ich will es nicht wissen, weil der Lift ausgefallen ist.
Genau, aus Sicherheitsgründen ist der gesperrt. Ganz toll, wir freuen uns alle drüber, dass wir ein bisschen Sport machen können. Und du bist gut angekommen, ja. Ich freue mich wirklich sehr.
Danke. Übrigens, das ist ein Thema, das bei Hitze relevant ist. Menschen, die Sport machen, können sich besser an die Hitze anpassen, weil der Körper durch den Sport trainiert ist, dass er früher schwitzt. Und das Schwitzen ist ja gescheit, wenn man dadurch abkühlen. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht blöd, in welchem Alter oder welcher Verfassung man eigentlich ist, wenn man sich einfach ein bisschen rührt, weil der Körper dann eher in dieses Schwitzen kommt.
Das heißt, die Hausverwaltung hat uns eigentlich einen Riesengefallen getan.
Ja, super.
Dankeschön. So haben wir das gleich umsetzen können. Jetzt redest du schon über Sport und das ist wahrscheinlich ein Teil deines Lifestyles. Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen mehr an, wie so dein gesunder Lifestyle ausschaut. Wir nennen das Health Check. Ganz ein kurzer Wordrap.
Der Health Check.
Was ist dein liebstes Sommerfrühstück? Du hast mir vor dem Telefon erzählt, du hast heute bei einer lieben Freundin im Garten gefrühstückt.
Genau, hier in Linz. Und sie hat gemacht einen Chia-Pudding über Nacht mit Joghurt und dann mit einer Zuckermelone, frisch gerösteten Mandeln und ein bisschen Minze. Und dann gab es geröstetes Walnussbrot mit einem Schaftopfen und den ersten Sortenraritäten und Basilikum aus dem Garten und Pistazien drauf.
Okay.
Es war total super.
Katharina, das ist nicht sehr nett von dir. Ich habe vorher gesagt, ich habe schon Hunger, es ist Mittag. Jetzt schaue ich mir schon die ganze Zeit dein Kochbuch an und jetzt
und das auch noch. Genau.
Aber das ist quasi dein Lieblingssommerfrühstück.
Also mein Lieblingssommerfrühstück ist eigentlich ein Birchermüsli und die Lisa, meine Freundin, hat gesagt, das mache ich nie, deswegen mache ich es dir nicht. Deswegen mache ich was anderes, was total super ist, weil ich mag ja auch gerne mal was anderes essen. Aber jedenfalls viel Früchte, jetzt sind sie reif, jetzt schmecken sie am besten. Gutes Getreide, gute Nüsse, gute Samen, gute Milchprodukte und dann bin ich einfach gut versorgt schon für den halben Tag. Das ist mir ganz wichtig.
Welche Zutat darf bei dir im Sommer nie fehlen?
Pfirsiche.
Mein Hunger steigert sich von Antwort zu Antwort. Kaffee oder Eiskaffee?
Depends.
Heute mal eher Eiskaffee.
Ja, eigentlich Cold Brew ist in between, würde ich sagen. Es zwar gilt als kalter Kaffee, aber halt nicht der mit Vanille ist und Schlagobers, den ich auch mag.
Die
aber
gesunde
so,
Variante.
Nein, die für mich erfrischendere einfach. Genau.
Wie riecht für dich der Sommer?
Eigentlich, wenn man in den Attersee steigt, in der Früh zum Morgenschwumm, und manchmal hat er so einen Geruch nach Wassermelonenschale. Und zwar diesem Übergang, du weißt es, wo das Fruchtfleisch schon nicht mehr rot ist, sondern schon hell wird, und der Schale. Das hat einen speziellen grünlichen, aber trotzdem noch melonigen Geruch. Und so riecht manchmal der Attersee in der Früh, wenn er noch still ist. Also man riecht es nur, wenn man drin ist. Man riecht es nicht von außen, es ist ganz zart. Und das ist für mich Sommer.
Aber das finde ich so schön, dass du das auch mit was, mit einer Kulinarik verbindest. Das kannst auch nur du. Und dein perfekter Sommerdrink?
Mitsudashi, also kalt gebrühter, richtig guter japanischer Grüntee.
Katharina, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen, wir sind per Du und du hast gesagt, in deinem Kochbuch Gut bei Hitze bist du zum ersten Mal auch per Du mit deiner Leserschaft, weil, bitte sagst du, das ist so nett.
Beim Schwitzen sind wir alle gleich.
Sehr cool. Was passiert denn eigentlich mit, in unserem Körper, mit uns, wenn es draußen 30, 35 Grad hat?
Unser Körper hat mega Stress, weil das Wichtigste, was er dann tun muss, ist Thermoregulation machen. Das heißt, er muss schauen, dass unsere Körpertemperatur auf diesen 36, 37 individuell ein bisschen unterschiedlich Grad hält. Und das klingt jetzt ein bisschen so komisch, wenn man sagt, naja, wenn es unter 36, 37 Grad hat, ist eh kein Problem, weil das ist Körpertemperatur, aber das stimmt nicht. Der braucht die kühlere Außentemperatur, dass er das überhaupt zusammenbringt. Deswegen sagt man ja, Innenräume ab 25 Grad sind eigentlich schon schwieriger für unsere Leistungsfähigkeit, für unser Denkvermögen, weil der Körper ab da schon beginnen muss, die Temperatur runterzuregeln. Und dann werden andere Systeme nachgeordnet, weil sonst können wir überhaupt nicht überleben. Das heißt, die Blutgefäße weiten sich, der Blutdruck sinkt, das kennen wir alle, dann gibt es Kreislaufprobleme und wir haben Schwierigkeiten, uns zu konzentrieren. Die Verdauung hat vielleicht Probleme, weil sie eben auch nachgereiht ist, nach diesem obersten Ziel, unsere Temperatur stabil zu halten. Denn das Problem ist, wenn wir eben in diese Fieber quasi Temperatur in den Bereich hineinkommen, dass dann einfach quasi wir uns selbst zerstören, unsere Eiweiße zerstört werden und das ist einfach hochsensibel und da müssen wir schauen, dass wir drunter bleiben. Und deswegen sind alle Maßnahmen wichtig, die uns helfen, uns zu kühlen.
Jetzt ist eigentlich die Hitze das größte klimabedingte Gesundheitsrisiko in Österreich für uns, aber wir reden zu wenig über die Maßnahmen. Wir wissen gerade nur, wir sollen uns vor der Sonne mit Sonnencreme schützen.
Genau. Und mit einem Hut unbedingt und in den Schatten gehen.
Genau.
Und so weiter und so fort.
Aber über welche Maßnahmen reden wir zu wenig?
Ich glaube, über alle. Wir haben einfach nicht kapiert, wie gefährlich Hitze für uns ist. Und zwar nicht nur für die sogenannten vulnerablen Gruppen. Da macht man es sich auch sehr leicht damit, dass man sagt, naja, die Alten und Kranken und Schwangeren und die Kinder, aber die normalen Leute haben eh kein Problem. Das ist ja totaler Blödsinn. Also nur ein kleines Beispiel. Ich war am Samstag in der Früh, einer der heißesten Tage des Jahres oder überhaupt der Messgeschichte in Wien oder der heute, am Sonntag glaube ich war der heißeste und bin in der Früh auf die Donauinsel schwimmen gegangen, in die neue Donau, die auch schon viel zu warm ist, aber trotzdem empfindet man es noch als erfrischend und wir gehen raus aus dem Wasser, eine andere Dame und ich und da liegt ein Mann in der Sonne, eh schon dunkelbraun und sagt, können Sie bitte aus der Sonne gehen? Und ich mir gedacht, der hat überhaupt nichts kapiert, nichts, also gar nichts. Also für sich selber ist es sein Problem, ja, das ist sein, ich meine, wir zahlen als Gesellschaft seinen Hautkrebs mit, ja. Aber auch dann Menschen so anzureden, die versuchen halt auch nur, sich kurz ein bisschen abzukühlen und die 3 Sekunden, was stört einem das. Das war für mich so ein Sinnbild von, wir haben wirklich nicht kapiert, um was es da geht. Und die Maßnahmen gehen natürlich über das Individuelle weit hinaus. Wir können jetzt über das Essen sprechen, was wir sicher noch machen werden, und über das Trinken, also quasi das, mich um meine eigene Gesundheit kümmern. Aber es geht ja um viel mehr. Wir müssen vor allem im öffentlichen Raum für mehr Kühlung und Schatten und Bäume und Grünflächen und so weiter sorgen, weil sie diese urbanen Räume so unglaublich aufheizen. Und Österreich, das haben wir jetzt eh überall in den Medien gehört, aber es ist einfach so, ist gebaut eigentlich für eher kältere Perioden, also dass die Gebäude gut gedämmt sind, dass sie die Wärme im Winter, die wir dort brauchen, drinnen halten und so. Jetzt halten sie es halt auch im Sommer drinnen, leider. Und wie soll man sagen, wir reden jetzt im Juni, Juli davon, welche Maßnahmen man vielleicht ergreifen müsste, dann gingen alle in die Sommerferien, auch das Parlament und keiner tut mehr was und im Herbst ist der Druck vorbei, weil es dann irgendwann im September, vielleicht auch erst im Oktober, wieder angenehmer wird und wo man sagt, mei, ist doch eh so ein schöner Herbst und alles ist super. Und eigentlich ist das aber der Moment, wo wir diese Maßnahmen dringend auf allen Ebenen in Schulen, ich meine, das ist ja unglaublich, wie sollen denn junge Menschen was lernen können, wenn wir wissen, dass ab 25 Grad Raumtemperatur es schwieriger wird und die haben eben, so wie du sagst, viel mehr da drinnen in Krankenhäusern, in Pflegebereichen, in Kindergärten, im öffentlichen Raum, überall. Es gibt immer nur Busstationen, die gar keine Beschattung haben und so weiter. Und was ist, wenn der Intervall dann im Sommer am Wochenende 15 Minuten ist? Also da gibt es so viele Dinge anzugreifen und ich finde es wirklich fahrlässig, auch von der Politik fahrlässig, das nicht zu tun und dann zu sagen, naja, wir müssen uns dann wieder im Winter kümmern, dass wir gute Wärmeanlagen haben oder dass man sagt, entschuldige bitte, redet euch nicht aus.
Man könnte sich ja auch ein bisschen was abschauen von anderen Ländern, wenn man zum Beispiel Kopenhagen sieht, ja. Da ist es eigentlich kühler als bei uns, aber schon allein wie diese Stadt begrünt ist, das ist schon hätte ein Vorbild, sodass man nicht alles neu denken muss. Ja, genau. Okay, jetzt werden wir natürlich die Politik und wer noch dafür verantwortlich ist, kaum beschleunigen können als Einzelperson. Was können wir denn selbst für Maßnahmen treffen? Zur Ernährung kommen wir gleich.
Mhm. Aber also so du meinst so die allgemeinen rundherum. Ja, ich meine, es ist so komisch, weil man wird schon abgeschasselt, als mein Gott, nein, jetzt erzählen sie immer wieder dasselbe. Aber wie oft sehen wir um die Mittagszeit offene Fenster? Und dann sagen Menschen, naja, aber sonst kriege ich es nie kühl. Ja, aber um die Zeit kriegst du es nicht mehr kühl, weil wenn es 35 Grad hat, wirst du innen auch 35 Grad haben. Es hilft nichts. Also das heißt trotzdem, dieses Lüftungsregime so streng wie möglich. Es ist nicht lustig, tagsüber bei geschlossenen Fenstern und verdunkelt zu sitzen. Also je nachdem, wo man seinen Beruf natürlich auch ausübt oder ob man viel zu Hause ist oder nicht. Aber es geht halt einfach nicht anders. Und wenn man in der Nacht das erste Mal aufwacht, weil man eh nicht gut schlafen kann, dann muss man einmal alles aufreißen. Und sobald man in der Früh aufsteht, muss man wieder alles zumachen. Es hilft leider nichts. Es geht nicht anders. Anders kriegen wir die Raumtemperatur überhaupt nie geregelt. Ich meine, wenn es einmal zu spät ist und sie die Innenräume auch aufgeheizt haben, dann geht es gar nicht mehr. Und dann wird es wirklich schwierig. Und es sind also Sachen wie Kleidung, das finde ich ganz spannend. Da kann man sich auch schon von anderen Ländern, die einfach lange traditionell mit Hitze umgehen müssen, was abschauen. Also Leinen und weit und hell und so und eher so körperbedeckt, aber eben luftig, tut einfach auch besser, als alle Körperteile der Hitze auszusetzen. Und was ich total gern mag, das ist so ein, im Übergang zum wirklich zum eigenen Körper, ist, ich habe immer Hydrolate mit in der Handtaschen, also zum Beispiel Rosenblütenwasser oder Orangenblütenwasser oder Lavendelwasser, also eins von denen, also Bioanbau im Idealfall,
das sprühen wir dann
ins Gesicht. Und das ist ein doppelter Effekt, weil das ist natürlich dieser feine Nebel, der jetzt rein physikalisch kühlt, diese Verdunstung, dieses Feuchte, aber diese ätherischen Öle wirken einfach auch noch zusätzlich erfrischend, beruhigend. Es ist einfach, es tut total gut, wenn man das einatmet und gerade wenn wir so einen Stress haben, unser Körper hat einfach Stress bei Hitze, ist das so eine mini paar Sekunden Pause und das in der Handtasche, natürlich ist der genauso warm wie die Umgebungsluft, aber trotzdem empfindet man es in dem Moment als angenehm. Also sowas, so kleine Dinge, wir müssen einfach auf uns schauen, es hilft nichts, wir können nicht sagen, es geht eh vorbei, weil diese Sommer sind mittlerweile 4 Monate lang, nicht 9 Schulferien wochenlang.
Und du beschäftigst dich ja schon relativ lange mit dem Thema, was kann man bei Hitze machen, mit Hashtag gut bei Hitze.
Genau.
Wie jetzt auch dein Kochbuch heißt, sammelst du quasi Rezepte, die gut bekömmlich oder wertvoll sind für den Körper bei der Hitze. Wann war denn für dich so klar, dass das jetzt nicht einfach nur irgendein Trendthema ist, sondern wirklich ein Gesundheitsthema?
Ja, also eigentlich gleich von Anfang an, weil wir wissen ja, wenn uns eben die naheliegenden Dinge nicht einfallen, dann stimmt irgendwas nicht. Das heißt, es ist relativ rasch klar, dass sich das auf unser Denkvermögen und damit alles, was damit zusammenhängt, das ist ja auch gefährlich. Also die Einschätzung von sich selbst, den Straßenverkehr, beruflich funktionieren müssen. Ich meine, da gibt es jetzt unterschiedliche, wie soll man sagen, Verantwortungsbereiche, aber trotzdem, das hat einfach Auswirkungen auf unseren ganzen Tagesablauf. Nicht nur, ob ich mich gut oder schlecht fühle. Dieses gut oder eben schlechter fühlen bedeutet ja auch, dass man seine Funktionen nicht so gut erfüllen kann. Und es war eigentlich 2013 habe ich begonnen damit und da war es schon klar, dass uns diese Sommer nicht mehr verlassen werden. Das sind nicht die Ausrutscher in der Messgeschichte, die halt immer wieder vorgekommen sind, sondern der Trend war klar und wenn man sich jetzt diese Stripes, da gibt es diese Darstellungen, was die mit blauen und roten Strichen, je nach Region, wo man wohnt, anschaut. Wenn man sich das zum Beispiel für Wien anschaut, über Jahrzehnte ist es weiß, hellblau, dunkelblau, irgendwie so. Dazwischen einmal rosaroter Strich. Und die letzten 20 Jahre wird es rosarot, intensivrot, knallrot, einfach wo klar wird, die Abweichungen vom Normbereich oder vom Jahresdurchschnitt über diese vielen Jahrzehnte sind so klar und eindeutig und wir wissen, dass Europa leider weltweit federführend ist bei diesen Temperaturanstiegen und in Österreich ist es nochmal schlimmer, vielleicht auch durch die Binnenlage, weil wir halt auch nicht diese meeresnahen Ausgleichswinde, sage ich jetzt mal, haben. Und das ist einfach völlig klar, dass wir damit umgehen müssen, wir werden uns anpassen müssen, aber das alleine reicht nicht und ich glaube schon, dass wir also Verantwortliche für gesellschaftliche Lösungen, und das ist nun mal die Politik, tatsächlich in die Pflicht nehmen müssen mit unserem Wahlverhalten, mit dem, was wir einfordern, weil sie dann eigentlich oder sollten nichts anderes als uns vertreten. Und dieses Thema ist eines der wenigen, das uns wirklich alle zu gleichen Teilen betrifft. Jetzt kann ich sagen, irgendjemand ist wohlhabend und hat eine Klimaanlage und betrifft es weniger, aber trotzdem betrifft es die Menschen genauso.
Und leider vergessen wir dann, wenn es dann einmal wieder ein paar Tage schier ist im Sommer, glaube ich, ach, der Klimawandel, den gibt es gar nicht.
Ja. Wobei, über das, glaube ich, brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. aber eben auch mal vergisst, dass wir gerade so heiß gehabt haben, weil es dann einfach wieder okay ist und der Körper ja recht rasch ist. Das ist ja das eigentlich Faszinierende. Der hat eine gute Adaptation, also der kann sich an die äußeren Umstände gut anpassen. Muss er ja auch, weil sonst wären wir schon ausgestorben. Geht gar nicht anders. Und in dem Moment ist dann wieder wirklich Schnee von gestern, wie Hitze von gestern.
Hitze von gestern. Du hast es vorher schon ein bisschen erwähnt, dass wir uns da schwerer tun, um gute Entscheidungen zu treffen bei der Hitze. Genau. Wie ist es denn mit der Entscheidung, wenn wir sagen, na, ich habe jetzt eigentlich überhaupt keinen Hunger, wenn es so heiß ist. Ja. Ist es dann etwas, wo wir uns durchaus auf dieses Gefühl verlassen können oder was braucht unser Körper da eigentlich?
Die Frage ist ja, wie gut können wir uns grundsätzlich auf unseren Körper verlassen in kulinarischen oder Ernährungsdingen? Weil davon würde ich abhängig machen, ob ich mich dann in der Situation von dem auf das verlassen kann, was er mir da sagt. Also wenn ich grundsätzlich gut darin bin, meine Bedürfnisse richtig einzuschätzen. Und richtig weiß man ja dann, wenn man eine Maßnahme gesetzt oder nicht gesetzt hat, ob es sich dann noch gut anfühlt. Und wenn ich das geübt habe, dann kann ich mich darauf verlassen und sage, okay, dann esse ich vielleicht erst in einer Stunde was. Aber grundsätzlich sollte man nicht den Fehler machen, zu glauben, man braucht nichts essen. Weil der Körper verliert erstens sehr viel, auch Elektrolyte durchs Schwitzen. Das heißt, wir müssen diese Mineralstoffe auf jeden Fall zu uns nehmen. Das Wasser ist sowieso das Allerwichtigste, weil schon eine Dehydrierung von, ich glaube, 1% wirkt sich aufs Hirn, als man damit 2% gesagt, ich glaube mittlerweile weiß man, es ist noch weniger. Das heißt, wir müssen einfach konstant da nacharbeiten und nicht einmal am Tag 3 Liter in uns hineinschütten. Das ist nicht gesund, sondern einfach immer wieder beim Vorbeigehen und nicht erst dann, wenn man das Gefühl hat, ich bin schon ganz ausgedörrt. Und das Essen ist deswegen so wichtig, weil es uns halt auch die Energie gibt. Wir haben schon gesagt, der Kreislauf leidet darunter, weil der Blutdruck so sinkt durch die erweiterten Blutgefäße. Das ist übrigens auch das Argument, das gegen Alkohol im Sommer spricht oder an solchen Hitzetagen, weil der macht das Gleiche noch einmal und das ist keine gute Idee, das zu tun. Und wir brauchen aber trotzdem täglich unser Eiweiß. Das ist einmal das Allerwichtigste. Und das ist so gefährlich, das im Moment zu sagen, weil wir gleichzeitig diesen unsäglichen Eiweiß-Hype haben. Und das finde ich total problematisch, wenn man dann trotzdem darauf hinweist, weil wir halt dazu tendieren, im Sommer oft nur das Obst oder das Gemüse zu essen. Und das ist halt zu wenig, weil das liefert uns nicht das Eiweiß. Und wir haben diese 9 essentiellen, oder wie ich jetzt mittlerweile gelernt habe, sagt man mittlerweile unentbehrlichen Aminosäuren. Ich habe nur essentiellen gelernt, die man nicht selber produzieren kann. Und die müssen wir einfach jeden Tag wieder, jeden Tag, heute und morgen und übermorgen
und
zu uns nehmen.
Über den Tag verteilt, oder?
Ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Wenn man einen höheren Bedarf hat, wenn man zum Beispiel Leistungssportlerin ist, nicht Hobbysportlerin, Leistungssportlerin ist oder beruflich Sport macht oder eben über 60, 65 vor allem Frauen, die dann ein bisschen mehr Eiweiß zu sich nehmen sollten, dann ist es wichtiger, das zu tun, aber ansonsten reicht es auch über den Tag und ich finde das im Sommer, da kommt man oft aus dem Rhythmus, das ist okay, ja, weil man einfach längere Phasen hat, wo man eher nur trinkt oder ein bisschen Obst snackt oder Gemüse snackt, aber trotzdem muss ich im Laufe des Tages dieses Eiweiß zu mir nehmen. Und dann kommt halt die Frage, was ist das? Und wenn man normalerweise mit der Hitze oder ohne Hitze nicht so ein Problem hat und sagt, man isst halt gerne Fleisch oder sonst irgendwie auf was Außerbrochens, mag ja sein, dass das schmeckt, das ist ja nicht die Frage. Aber es ist halt in dem Moment nicht so wahnsinnig gescheit, weil der Körper durch schwer verdauliche Speisen, und da gehört nun einmal Fleisch dazu und da gehört fettgebackenes und viel tierisches Fett dazu, da hat der Körper einfach unglaublich viel Arbeit, das zu verarbeiten. Und was passiert dabei? Es entsteht Wärme. Und genau das Gegenteil wollen wir. Wir wollen, dass wir nicht zusätzlich mit dem, was wir essen müssen, wir können nicht nichts essen, das ist einfach auch nicht gut, nicht nur zusätzliche Belastung entsteht.
Das heißt, was sind denn so die Merkmale von hitzetauglichen Essen?
Ja, also das eine ist eben so saftig und knackig. Ich sage auch bewusst knackig, weil gerade bei Gemüse ist knackig ja ein Indikator dafür, dass es frisch ist. Und frisch heißt ja, es enthält viel Wasser. Also knackig ist ein gutes Zeichen. Wie erlebt Karotten.
Keine Dörrpflaumen.
Nein, das ist einfach nicht gescheit. Genau, weil da habe ich dann konzentrierten Zucker und so weiter. Und eigentlich brauche ich aber alles, was man Flüssigkeit in jeder Form bringt. Also wirklich mehr, als man glaubt. Und saftig sowieso aus demselben Grund. Und bei den eiweißhaltigen Lebensmitteln sind unsere Milchprodukte einfach Superstars, ja, weil die haben hochwertiges Eiweiß, das hochwertig heißt, der Körper kann viel davon verwenden im richtigen Ausmaß. Und dann deswegen mögen wir Joghurt und Labneh und Kefir und Frischkäse und Mozzarella und Topfen und was haben wir noch vergessen? Ricotta, Feta natürlich.
Ich würde gerade sagen, du hast viele vegane Varianten.
Ja, genau. Oder eben auch dann in die Richtung Tofu, der ja durchaus von der Konsistenz, zum Beispiel Seidentofu, hat eine ganz ähnliche Konsistenz wie Schafkupferl. Und kann man auch genauso zubereiten.
Und das wissen viele nicht, oder? Viele kennen nur diesen trockenen Tofu und denken sie dann, was ist ist das.
Ja, genau.
Also wenn man einmal Seidentofu probiert
ziemlich hat. Super. Also ist eigentlich eine ganz tolle Idee.
Kann man wie Burrata ein bisschen so verwenden.
Ja, oder eben wie ein Schafkopferl. Ich habe mein Buch so drin mit gescheiten reifen Tomaten, mit gerösteten Kürbiskernen und mit Kernöl auch. Weil es einfach, und dann mit dem Löffel essen, weil er dann so diese schöne glatte Konsistenz und dieses Dressing, weil Tomaten lassen ja schnell mal ihren guten Saft. Und dann hat man einfach sowohl diese Leichtigkeit als auch eben diese Sättigung und dieses Nährende. Und das finde ich so wichtig, dass wir das nicht vergessen. Weil das kann man mal einen Tag machen, sicher. Ich kann halt sagen, mir ist so furchtbar heiß, ich esse halt nur eine Melone. Aber spätestens, der Körper wird es mir eh sagen, weil er dann eine Gier auf diese Dinge hat. Nicht umsonst wollen wir dann grillte Würstel oder Bratpommes, weil der Körper sagt, gib mir endlich was Gescheites zum Essen. Ich kann nicht nur von Salat bladeln und Tomaten und Melone leben.
Kommt der Heißhunger auf sowas. Du hast ja viele Rezepte mit Fisch dabei, das geht auch schnell, oder?
Ja, vor allem verwende ich hier einfach eingelegten, also Dosenfisch, weil ich würde das Hygieneproblem bei hoher Hitze einfach auch umschiffen. Manchmal hat man nicht die Gelegenheit, dass man es gleich isst, man nimmt es wo mit und so und da, das braucht man sich nicht noch zusätzliche Lebensmittelvergiftung irgendwie einhandeln. Und Dosenfisch hat halt einfach auch hochwertige Fettsäuren, die man ja trotzdem auch brauchen, zum Beispiel Sardinen oder Sardellen und so. Und es geht wahnsinnig schnell, weil der ist fertig. Den kann ich einfach dazu verwenden. Zum Beispiel wie so ein Gurkentartar mit Stachelbeeren, das ist jetzt genau die richtige Saison dafür. Und dann kommt halt die Ölsardine da dazu und ich habe was Saftiges, was Knackiges, was Fruchtiges. Fruchtig ist mir ganz wichtig, auch bei salzigen Speisen, weil ich finde das einfach immer wunderschöner Ausgleich und Kontrast und macht dann einfach mehr Spaß beim Essen.
Mhm. Und du hast viele Rezepte, die sind überhaupt nicht kompliziert.
Genau.
Geht auch schnell, weil das ist auch so ein Thema.
Ja.
Man will jetzt nicht stundenlang in der Küche stehen. Aber sie sind raffiniert, oder?
Ja.
Man kommt eigentlich nicht so selber drauf, wenn man es dann sieht, denkt man sich eigentlich logisch, weil hat man alles zu Hause oder ist schnell besorgbar. Viele denken natürlich sofort an Salat, das hast du eh gerade gesagt, frisch, knackig, mit viel Wasser, aber es sind auch manche gekochte Gerichte drinnen.
Genau.
Worauf soll ich denn achten, damit auch das Gekochte mir nicht noch mehr Hitze zuführt?
Genau. Also zum Salat noch, das Interessante ist ja, dass eigentliche Blattsalate im Hochsommer überhaupt nicht Saison haben, denen ist ja selber viel zu heiß. Also das ist eigentlich eine Frühlingsgeschichte, die Blattsalate. Und mit Salaten, ich habe sehr viele im Buch natürlich, bei den kalten Speisen, meine ich ja alle möglichen Formen von Gemüse. Also das ist für mich einfach ein Salat.
Sind frisch und kalt zubereitet.
Genau. Und bei den warmen Gerichten, also ich finde, ich mag nicht nur kalt essen tagelang, selbst in einer Hitzewelle. Ich mag ja auch mal was Warmes. Der Körper weiß schon, warum er die verschiedenen Zubereitungsarten auch einfordert, weil er dann, also bei der Tomate zum Beispiel wissen wir es, das Lycopin aus der Tomate ist ein sekundärer Pflanzenstoff, den übrigens auch unsere Viecherl im Darm, unser Mikrobiom sehr lieben und den kriege ich einfach besser aufgeschlossen, wenn die Tomate erhitzt war. Also das ist mit der Grund, warum man manchmal Sachen auch zubereiten soll. Bei manchen anderen Gemüsen geht es gar nicht anders. Melanzani muss ich gar nicht, die isst man einfach nicht roh und die haben aber jetzt Hochsaison oder demnächst Hochsaison. Und ich finde auch, dass es manchmal dieses Wohltuende braucht von einer lauwarmen, warmen Speise. Gemüsegerichte haben ja den Vorteil, sie sagen es uns eh, wie sie gegessen werden wollen, nämlich brennheiß schmecken sie nie gut, sondern sie schmecken viel besser, wenn sie ein bisschen abgekühlt oder lauwarm sind. Das wissen wir alle, die in der Levante oder im mediterranen Raum Antipasti oder so essen, die sind bei Raumtemperatur am allerbesten. Manchmal ein Gericht, das Gemüse, wenn man zum Beispiel die Caponata, die ich im Buch habe, abschmeckt, dann denkt man sich, gleich nachher ist eine heiße. Ich weiß nicht, steht irgendwie so alles nebeneinander. Und dann lässt man es 2-3 Stunden stehen und dann rührt man einmal um und kostet und sagt, was ist denn da passiert? Ein Wunder, ein aromatisches Wunder. Und das kann man sich ja einfach zunutze machen. Man muss einfach nur bei der Planung bedenken, es ist nicht mehr Arbeit, ich muss es nur vielleicht ein bisschen früher machen.
Gibt es eigentlich spezielle Gemüsesorten, die wirklich konkret das Abkühlen des Körpers forcieren?
Ja, bei der Gurke sagt man es einfach, aber das ist der hohe Wassergehalt und bei der Melone heißt es, genau. Aber ich bin hier eher für Vielfalt als für spezielle einzelne Lebensmittel. Ich finde das sehr problematisch, wenn wir uns auf einzelne Produkte fokussieren, weil das ja heißt, wir blenden die anderen aus. Und dann haben wir das Gefühl, okay, wenn ich jeden Tag Gurke esse und Feta, dann bin ich gut versorgt. Ja, aber wir brauchen die Vielfalt für unser Mikrobiom ganz dringend. Und ich finde auch, wir brauchen es für unsere Freude. Also jetzt hat alles Saison. Es gibt so viel tolles Gemüse, so viele tolle Früchte, so viele tolle Kräuter. Und ich will die alle essen. Ich will nicht nur mir auf, weiß ich nicht, jeden Tag mich beschränken auf 2-3 davon.
Wie lagere ich denn jetzt diese Vielfalt? Nicht? Jeder hat natürlich den Luxus, das aus dem Hochbeet oder Garten zu ernten.
Ja, das stimmt, das ist ein Thema. Mhm.
Wie mache ich das? Was gehört in den Kühlschrank, was nicht? Wie ist es zum Beispiel bei Bananen, die leider so schnell braun werden?
Ja, ich schaue immer, dass ich die grünsten erwische beim Einkaufen und halt wirklich nur eine kleine Menge zum Beispiel kaufe. Ich nehme sie auch in mein Birchermüsli zum Beispiel. Bei den Fruchtgemüsen, die mögen es alle nicht gern kalt, aber trotzdem kehren Gurken, Paprika, Melanzane in den Kühlschrank, Tomaten niemals, niemals, niemals. Keine einzige Tomate sollte jemals einen Kühlschrank von innen sehen.
Die schmeckt nachher nicht mehr.
Nein, genau. Also man weiß mittlerweile aus der Forschung, dass man, wenn man sie mit dem Stielansatz, also da, wo sie angewachsen war, nach unten legt, weil da verliert sie am meisten Ethylen von dem Reifegas, dass sie quasi ein bisschen abgeschlossen ist, wo man so in die Schale legt, dass sie besser hält, als wenn das nach oben liegt. Also so. Kleinigkeiten, aber kann man ja darauf achten. Und bei diesen Fruchtgemüsen, die sind trotzdem kälteempfindlich, da würde ich immer empfehlen, sie in eine Box noch extra zu geben und die so weit wie möglich nach oben in den Kühlschrank zu stellen. Obwohl es die Gemüseladen gibt, aber die sind zu kalt für diese Fruchtgemüse.
Wer hat denn diese Gemüseladen erfunden?
Wer hat die Kühlschränke überhaupt so erfunden, wie sie jetzt sind? Das ist lustigerweise, finde ich gut, dass du das ansprichst, weil das ist eine meiner Forderungen der letzten Jahre, dass wir uns mit den Haus- und Küchegeräteherstellern zusammensetzen müssen, die sich ums gute Essen kümmern, weil die nicht passen zu einer gemüsebetonten, pflanzenreichen Ernährung. Wie soll ich bitte einen Buschen Stangensellerie oder eine ganze Wassermelone in einen normalen kleinen Haushaltskühlschrank bringen? Es ist unmöglich, es geht nicht.
Ich hätte es auch schon probiert.
Ja, eben, es haut nicht hin. Dann muss man irgendwas klarschneiden und sagt, nein, dann halt nicht, dann nehme ich es nächstes Mal nicht. Und das ist natürlich genau das Verkehrte. Wir sollten es zu Hause haben. Kräuter in den Kühlschrank, Basilikum nicht. Das ist wieder die Diva, das passt zur Tomate, kann man sich merken. Die sollte neben der Tomate heraus bleiben. Das heißt, selbst wenn man Basilikum in einem Tazerl kauft oder schon einem Büschel am Markt, wie ein Blumenstrauß in ein Wasser stellen und dann kann man diesen Treibhauseffekt nutzen. Man könnte zum Beispiel so einen steifen Gefrierbeutel drüber stülpen, wie ein Mini-Glashaus, und dann merkt man, wie da drunter dieses Basilikum sich wieder durch die höhere Luftfeuchtigkeit strafft. Also im Kühlschrank wird es sofort braun.
Das sind wertvolle Tipps. Danke.
Und alle Früchte bis auf Bananen dürfen, wenn sie reif sind, in den Kühlschrank.
Beeren also vor allem.
Beeren unbedingt, Melonen, schmecken einfach kalt viel besser. Und wenn dann das Steinobst reif wird, also beim Pfirsichen zum Beispiel, merkt man es ja durchs Angreifen, wenn sie so ein bisschen Druck nachgeben, dann sind sie bereit. Ab dann kann man es auch in den Kühlschrank. Vorher nicht, weil sonst reifen sie nicht, also sonst kommen sie nicht mehr in dieses Stadium.
Aber das heißt, es ist auch okay, wenn ich im Supermarkt ein noch nicht reifes Obst kaufe und dann nach?
Also es ist schwierig. Es sollte schon, wie soll man sagen, es gibt diese Fachwörter Pflückreife und Genussreife. Das kennt man vor allem bei Äpfeln und Birnen. Die liegen manchmal in Wochen auseinander. Also wenn es richtig gepflückt wird, was wir hoffen, aber leider nicht immer passiert, dann ist das okay. Und die meisten können sich noch ein bisschen entwickeln. Es gibt klimakterische und nicht klimakterische Früchte. Hat nichts mit der Menopause zu tun. Klingt aber so. Also Früchte, die nachreifen, Früchte, die nicht nachreifen. Aber sie sollten quasi schon in dem Zustand, in dem ich sie essen wollen würde, sein, bevor ich sie in den Kühlschrank gebe. Weil sonst halte ich alle Prozesse einfach im Kühlschrank auf durch die Kälte. Das gilt übrigens auch für Avocados, passt jetzt nicht unbedingt zur Jahreszeit. Die letzten spanischen sind vorbei. Aber auch die, sobald sie reif sind, in den Kühlschrank. Da hat man oft Sorge, dass die dann schwarz oder braun werden, aber das hat nichts damit zu tun.
Wow, da sind ganz viele Sachen dabei, die wahrscheinlich viele von uns immer falsch machen. Gibt es nur irgendeinen Trick, wie beim Einkaufen schon darauf achten soll? Also diesen Test hast du jetzt schon gesagt, aber woran ich vielleicht noch die Qualität festmachen kann?
Ja, bei Melonen gibt es was. Also bei der Wassermelone wissen wir die Klopferei, aber das finde ich schwierig, weil eigentlich muss man aufgewachsen sein, um zu wissen, was es denn bedeutet, dieser Klang, den man hört. Also sie soll schwer sein, okay. Aber bei der Wassermelone gibt es die Geschichte mit dem Fleck, auf dem sie auf der Erde gelegen ist. Der ist hell. Mhm. Und da darauf achten, dass der ins Gelbliche oder Bräunliche geht. Wenn der noch grün ist, ist sie nicht reif geerntet worden und da hilft alles nichts mehr, die wird nicht mehr reif. Mhm. Das heißt, das ist was. Und bei der Zuckermelone, vor allem bei diesen Cantaloupe-artigen, das sind die mit den Längsrillen, da kann man auch darauf achten, dass diese Längsrillen nicht mehr dunkelgrün sind, sondern im Idealfall schon hellgrün oder gelblich. Das ist genau dasselbe Prinzip. Und bei der Zuckermelone auch auf der Seite, nicht wo der Stiel dran ist, sondern gegenüberliegend, also der Blütenansatz, riechen. Eine reife Zuckermelone muss riechen. Wenn die nicht riecht, würde ich sie nicht kaufen.
Alles klar, jetzt sind wir alle Einkaufsexperten. Hoffentlich gehen wir nicht alle in denselben Supermarkt.
Es kommt ja immer was nach, hoffentlich. Wobei, das ist auch so ein ernsthaftes Thema bei dem Hitzeproblem. Die Landwirtschaft hat natürlich extrem zu kämpfen, genauso mit der Hitze. Und wir reden jetzt von der großen Auswahl, die wir haben und von den Dingen, die wir essen wollen. Wer sagt uns denn, dass wir die tatsächlich in Zukunft in diesen Hitzephasen auch bekommen werden können? Also das hängt ja alles miteinander zusammen. Da darf man nicht kurzsichtig sein und sagen, nur mein Hedonismus oder mein Appetit regiert, weil wir müssen schon aufs Ganze schauen.
Aber werden dann quasi dadurch auch Früchte, Gemüsesorten, die früher nur im Süden, in südlichen Ländern gewachsen sind, mittlerweile immer mehr auch bei uns gedeihen?
Ja, das funktioniert schon zum Teil, aber es hängt halt auch, es geht auch um die Tageslichtlänge. Also die brauchen einfach die und die ändert sich ja trotzdem nicht. Also die Wärmeperioden sind kürzer, also nicht kürzer, früher im Jahr und länger, aber die Tageslichtlänge ändert sich nicht und das hat was mit der Keimfähigkeit zu tun oder mit wann die Pflanze beginnt, dann Früchte zu tragen und so, und die können wir nicht ändern. Also es geht nur zu einem gewissen Maß. Man merkt es ja im Weinbau, dass hier vermehrt Sorten angebaut werden, die an das eben auch angepasst werden, nur das dauert halt jahrelang, bis man weiß, ob das funktioniert oder nicht. Bei den Melonen merkt man es, finde ich, ganz gut, dass es geht, weil früher, als ich ein Kind war, in die 80er Jahre waren heimische Melonen, das gab es eigentlich nicht. Vielleicht hat das wer im Hausgarten einmal ausprobiert, aber die waren dann spät im August reif. Und das ist tatsächlich jetzt schon früher. Mhm. Das sind ja auch Gurkenverwandte. Also.
Und was können wir eigentlich von den Südländern, Südländerinnen lernen im Verhalten mit Hitze? Mhm. Die kennen das ja schon sehr viel.
Ich glaube, da müssten wir ganz große Änderungen andenken, die tatsächlich auch über unseren Tagesverlauf, also über den einmal diskutieren. Wenn man dann einfach zur höchsten oder heißesten Phase des Tages sagt, okay, da machen wir jetzt langsamer und machen Siesta oder was auch immer. Genau. Und da sind wir einfach meilenweit davon entfernt, von diesen Konzeptionen. Wir verwenden sowieso viel zu wenig Zeit für unsere Rekreation. Also dieser Arbeitsethos ist einfach nicht gesund. Ja, also dieses in 20 Minuten Mittagspause dann irgendwas abschlingen, wie soll das funktionieren? Und dass man auch so kurzsichtig ist und nicht kapiert, dass das eigentlich für die Mitarbeiterinnen Gesundheit und somit für das Unternehmen gut wäre, dass die Regeneration da ist, dass man sich gut ernähren kann, dass man Zeit dazwischen hat, dass man einfach eine Luft hat und dass das nicht nur was ist, was man schnell absolviert und dann schnell heimgeht, weil es vielleicht nicht angenehm ist oder so. Es ist auf große Sicht, finde ich, das sehr problematisch. Und einfach auch dieses Sachen langsamer angehen. Ich meine, wir sind da in Österreich ehrlicherweise eh ganz gut darin. Im Gegensatz zu unseren nördlicheren Nachbarn, die sind schon ein bisschen zackiger. Ja. Also ich glaube, das haut schon ganz gut hin. Wir sagen dann, wir lassen einmal alle fünf gerade sein, weil es heiß ist und es passt da. Aber ein bisschen mehr Flexibilität und auch im Umgang mit Menschen, die einfach mehr Stress damit haben, dass man einfach auch nachsichtig ist und freundlich ist zueinander. Weil ich weiß nicht, ob die Person, die da neben mir sitzt, nicht einfach fürchterlich leidet, schon seit 3 Tagen oder noch länger nichts geschlafen hat, weil es in der Wohnung 32 Grad in der Nacht hat, weil es nicht mehr rausgekriegt, die Hitze. Und dann sollte man halt auch ein bisschen großzügiger sein und hilfsbereiter. Das schadet uns sowieso nicht, aber das ist eine gute Erinnerung, diese heiße Phase im Sommer, diese heißen Phasen, leider in der Mehrzahl.
Die wahrscheinlich auch noch mehr werden, ganz noch gewiss intensiver. Ja. Wie glaubst du denn, wird sie denn da unser Essverhalten, unsere Küche noch weiter verändern?
Ja, im besten Fall, und das wäre jetzt ein positiver Blick darauf, gelingt es uns schneller, in diese eher pflanzenbetonte Küche zu kommen, weil das sie bei diesem Wetter besser tut und uns gut tut und uns einfach Freude macht, das ist keine Frage. Und wenn man dann die Nachfrage auch haben nach diesen vielen Gemüsesorten und Obstsorten und die Kombination ein bisschen besser hinkriegen, also nicht nur Wasser, Melone, Feta, Tomate, Mozzarella, weil das kann man machen, aber nicht 5-mal hintereinander, finde ich.
Das da ist, haben wir ja da ein paar viele Inspirationen bei
genau,
dir.
Genau. Dann kommt man rein in das und dann wieder unser Mikrobiom redet ja mit bei dem, was wir essen wollen. Das ist ja das Spannendste überhaupt. Das heißt, wenn ich das beginne, mit dieser Vielfalt mehr zu füttern, dann innerhalb weniger Wochen stellt sich das tatsächlich um. Man sagt so ungefähr 6 Wochen. Und das redet dann mit bei meinem Appetit und das verlangt dann nach dieser gemüsigen, knackigen, saftigen, fruchtigen Vielfalt. Und natürlich muss man dann schauen, dass man die Landwirtschaft auf der Seite hat. Und da finde ich schon problematisch, wenn man sich die Versorgungsbilanzen der letzten Jahre anschaut, dass die Pflanzenanbau zurückgeht und tierische Produktion noch mehr wird, als sie ohnehin schon ist. Und dann denke ich mir, vielleicht sollte man da auch gemeinschaftlich ein bisschen eher hinschauen, wie wollen wir uns denn eigentlich wirklich ernähren? Was wäre denn gut für uns? Und nicht nur auf das schauen, womit man den besten Profit machen kann. Ich verstehe das natürlich aus der Sicht der Landwirtschaft, aber das ist halt auch nur ein Aspekt davon.
Und für die Lust zum Essen von Gemüse, verschiedenem Gemüse, hast du ja schon mehrere Bücher geschrieben. Du hast zum Beispiel auch 30 Pflanzen pro Woche geschrieben oder vieles für die vegetarische Küche, vegane Küche. Was ist denn so der rote Faden, der sich durch all deine Kochbücher zieht?
Es sind mehrere Fäden, glaube ich. Es ist ein kleines Zöpfchen. Also, 3 braucht man für ein Zöpfchen, oder? 3 Fäden.
Ja, für so eine Flochtenung.
Das haut ganz gut hin. Also ich nicht, aber so gedanklich. Auf jeden Fall Saisonalität. Das ist mir total wichtig, weil was heißt saisonale Küche? Es heißt mit frischen Produkten kochen. Also Gemüse, Obst, Kräuter, Salate. Und da einfach zu schauen, was ist tatsächlich wirklich jetzt reif. Das merkt man im Supermarkt leider nicht, weil das kann überall her sein. Dafür muss man am Samstag oder wann auch immer Wochenmarkt ist hingehen und mit den Leuten reden. Das Zweite ist aus aus echten Zutaten zu kochen. Also ich mag keine Abkürzungen über Convenience-Produkte. Nicht, weil ich jetzt glaube, ich falle tot um, wenn ich sowas mal isst. Das ist sicher nicht der Fall, sondern weil es mich eigentlich beschneidet und mir was von meiner Souveränität raubt. Das ist ein standardisierter Geschmack. Das sind auseinandergenommene und wieder zusammengebaute Lebensmittel. Ich bin mir mehr wert, als das regelmäßig zu essen. Und das Dritte ist, glaube ich, schon auch, also pflanzlich ist klar, das ist in dem Saisonalen drin, weil das impliziert das eigentlich, ist schon auch Zutaten aus biologischer Landwirtschaft zu verwenden, weil ich einfach mir sicher bin, dass diese Landwirtschaftsform die ist, die am zukunftsfähigsten ist von denen, die wir im Moment zur Verfügung haben. Und das heißt, das auch womöglich zu unterstützen. Und je mehr man Pflanzen isst, umso weniger braucht man tierische Produkte und das heißt, umso günstiger wird eigentlich die Ernährung. Das darf man nicht vergessen. Wir glauben dann immer, es ist teurer, aber das stimmt nicht, wenn einhergeht ein anderer Fokus.
Wow, da waren ganz viele Appelle drin für die Gesellschaft, für die Politik, aber auch für jeden Einzelnen von uns, weil wenn wir das mal ausprobieren, uns so pflanzlich zum Beispiel zu ernähren, dann wird ja auch die Nachfrage sich danach ändern und wer weiß, was das alles bewirken kann. Ich habe jetzt zum Schluss noch einige so Mythen oder vielleicht sind es auch Wahrheiten mitgebracht, die man so findet, wenn man sich zu dem Thema im Netz ein bisschen umschaut. Sag du mir bitte, Katharina, ist da deiner Meinung nach was dran oder nicht?
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Je kälter das Getränk, desto besser könne der Körper kühlen.
Das stimmt nur bedingt. Also im ersten Moment ist dieser erfrischende Effekt natürlich da, weil ich einfach abkühle durch den Temperaturunterschied. Aber letztendlich muss der Körper auch wieder alles auf Körpertemperatur bringen. Das heißt, es stresst ihn wieder. Und Temperatur erzeugen zum etwas Temperieren ist auch wieder Wärmeentwicklung. Also kurzfristig ja, mittelfristig und langfristig nein.
Es muss ja jetzt kein heißer Tee sein, aber einfach so Raumtemperatur
genau.
Quasi.
Sehr einfach am besten. Mhm.
Kaffee entziehe dem Körper Flüssigkeit und sollte bei Hitze tabu sein.
Also ich habe das auch immer wieder mal nachrecherchiert. Meines Wissens nach stimmt es nicht, weil ich nehme durch den Kaffee Flüssigkeit zu mir. Vor allem, wenn ich eben so Zubereitungen wie ein Cold Brew Drink, nicht jetzt ein Espresso, weil das ist einfach Konzentrat quasi, wo ich tatsächlich viel auch wirklich davon trinke. Und außerdem, wir wissen mittlerweile, bis zu 4 Tassen Kaffee am Tag sind gesünder als kein Kaffee.
Wow.
Ja. Aktuelle Forschung, sehr spannend.
Du hast mir Pfefferkörner mitgebracht. Danke nochmal. Gerne. Passt gut zum nächsten. Scharfes Essen sei im Sommer keine gute Idee?
Ja, das unterstütze ich eher, weil es hängt davon ab, was gewöhnt ist. Weil es kann einfach für viele Menschen, die es nicht gewohnt sind, einen Reiz des Magens und des Verdauungssystems bedeuten. Und wir wollen den Körper nicht zusätzlich stressen. Wenn jemand gern und regelmäßig scharf isst, dann habe ich den zusätzlichen Effekt, wie dieser Schmerzreiz, diese Rezeptoren, die angesprochen werden, mir zum Schwitzen anregen und dann habe ich durch die Verdunstungskälte wieder einen Kühlungseffekt. Aber das ist für mich eine Ecke zu weit. Ich würde es nicht bewusst, eben so wie du sagst, ich unterstütze das, würde es nicht bewusst zum Kühlen scharf essen.
Gurken bestünden fast nur aus Wasser und hätten deshalb kaum gesundheitlichen Wert.
Wasser ist das Wichtigste, was wir im Sommer brauchen. Deswegen stimmt es so nicht.
Genau. Kokoswasser sei der beste Durstlöscher überhaupt.
Ja, das ist ein bisschen so eine Philosophiefrage, weil es ist ein wertvolles Lebensmittel, aber es wird um die ganze Welt gekarrt. Und ich meine, warum sollten wir hier von Kokoswasser ernähren im Sommer? Das ist doch irgendwie widersinnig, also selbst wenn es ein gutes Lebensmittel ist.
Zitronenwasser kurble den Stoffwechsel an und schütze besser vor Hitze.
Also ersteres stimmt sicher durch die Säure und also so Zitronenwasser, wir nennen es in Österreich Soda-Zitronen, wir haben ja sogar einen Begriff dafür. Ich habe mein Denkmal im Buch gesetzt mit einem Rezept, man kann auch was falsch machen bei Soda-Zitronen, aber deswegen uns schützen, na, das ist zu weit.
Und was
das
kann man falsch machen?
Konzentrat verwenden, totales Tabu, das geht überhaupt nicht und zu früh pressen, weil Zitronensaft oxidiert sehr rasch. Also wenn man das zum Beispiel für ein Fest vorbereitet, das ist keine gute Idee.
Frisch
pressen und zu wenig Zitronensaft verwenden. Also 10% sind so eine gute Startbasis.
Und zuletzt, jeder brauche im Sommer Elektrolytgetränke.
Kein Mensch braucht Elektrolytgetränke. Nein.
Super, danke, dass du es immer so auf den Punkt bringst. Und jetzt sind wir wirklich schon am Ende. Aber am Schluss kommt immer noch ein Rezeptwunsch. Eigentlich so das Rezept, das man quasi von der Arztordination bekommt. Aber bei dir wünschen wir ein echtes Rezept.
Das Rezept.
Wenn Welches würdest du uns denn heute noch empfehlen, was schnell geht, was wahrscheinlich jeder zu Hause hat?
Die Gurkenkaltschale zum Beispiel, die ist auch, wie soll man sagen, gesellschaftstauglich, was man ja auch nicht vergessen soll, weil meine Gurkenkaltschale hat keine Lauchgewächse. Ich finde das total problematisch, wenn Gurke immer automatisch mit Knoblauch im Schlepptau kommt. Meine ist bulgarisch inspiriert mit einem selber gemachten Kefir oder einem gekauften Kefir und Joghurt. Und was sie ist ein bisschen nahrhafter, außer dieses Milchprodukt macht, sind auch noch geröstete Walnüsse und Walnussöl. Und es ist eine super schöne, stimmige Sache, die in 10 Minuten gemixt ist. Wenn es kühler sein soll, muss man es halt nochmal kühlen. Aber normal hat man die Gurken im Kühlschrank und den Kefir. Das heißt, sie ist sowieso auch schon gleich kalt nach dem Machen.
Katharina?
Und Dill natürlich. Duftig, nicht vergessen.
Kräuter dürfen die fehlen. Genau. In diesem Sinne Mahlzeit und vielen Dank, Katharina, für deine Zeit.
Sehr gerne.